Hallo zu Medizin am Mikro, dem Podcast des Klinikums Passau. Gesundheit ist alles und ein Krankenhaus ein Ort voller spannender Geschichten und geballtem Wissen. Geriatrie, geriatrisch, das sind Begriffe, die jeder schon mal gehört hat. Und bei uns im Klinikum gibt es eine Abteilung, die auf die Altersmedizin spezialisiert ist. Die Fachfrau für Geriatrie ist Dr. Simone Hahn und sie bespricht heute mit uns, wie ihr Team älteren Patienten helfen kann, ihre Lebensqualität zu verbessern und worin wir alle im Umgang mit Alten noch besser werden sollten. Hallo, Frau Dr. Hahn.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wenn wir gleich damit anfangen, ist ein Krankenhaus und ist auch unser Krankenhaus ein altersfreundlicher Ort?
Mhm. Das ist eine gute Frage zum Einstieg und Altersfreundlichkeit, den Begriff finde ich total schön. So der geläufigere Begriff ist vielleicht das demenzsensible Krankenhaus. Mhm. Und was wollen wir in einem demenzsensiblen Krankenhaus erreichen? Das ist, dass wir Menschen, die kognitiv etwas schwächer sind, Orientierungshilfen geben. Das heißt, es kann auf unterschiedliche Art und Weise stattfinden. Erstens, dass zum Beispiel die Mitarbeiter verstehen und wissen, dass kognitiv eingeschränkte Menschen ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Mhm. Aber das kann natürlich auch in der Architektur sein oder bei Räumen. Mhm. Also zum Beispiel haben wir in unserer Geriatrie und Nephrologie, das ist eine gemeinschaftliche Station, haben wir auf den Zimmern sehr große Zimmernummern. Das hat sich so eingebürgert, dass es jetzt im ganzen Haus sogar übernommen worden ist, was uns sehr freut. Wir haben es auf unserer Station dann so gemacht, dass wir auch die Zimmernummer an die Innenseite der Tür gemacht haben, damit auch der Patient, der ja doch einige Zeit im Zimmer verbringt, auch weiß und versteht, ich bin auf dieser Station und in diesem Zimmer. Mhm. Wir haben die Türen zum Bad mit Piktogrammen versehen, damit der Patient versteht, das eine ist die Ausgangstür, das andere ist die Tür zum Bad oder zum WC. Wir haben in allen unseren Zimmern Kalender und große Uhren, damit sich der Patient auch hier über das Datum und über die Uhrzeit orientieren kann, weil gerade diese Patienten, die halt kognitiv eingeschränkt sind, die sind halt auch in Gefahr, einen akuten Verwirrtheitszustand zu erleiden, das sogenannte Delir. Mhm. Und hier ist jede noch so kleine Orientierungshilfe einfach wahnsinnig viel wert, wieder Reorientierung zu geben und die Patienten wieder so Stück für Stück zurück ins normale Leben zu führen, also die Reorientierung im Zimmer. Fürs Haus gesprochen, finde ich, ist zum Beispiel die Markierung zur ZNA, diese roten Punkte auf dem Boden, sind ein super leichtes eine Orientierungshilfe, die man sehr leicht auch einem Menschen erklären kann. Mhm. Diesen Weg nachzuverfolgen, folgen Sie den roten Punkten. Also das wäre so ein Beispiel, wo wir ältere, es sind ja oft ältere Menschen, aber die eine eingeschränkte Gedächtnisleistung haben, unterstützen können in der Orientierung. Mhm. Und Luft nach oben ist immer, aber die ersten Schritte oder erste Ideen gibt es hier schon am Klinikum. Und
Diese kleinen Sachen im Zimmer klingen für einen gesunden Menschen wie Kleinigkeiten, aber für jemanden, der Schwierigkeiten hat, sind es wahrscheinlich kleine Ankerpunkte, die einen irgendwie dabei halten.
Richtig. Und so ist es ja oft in der Geriatrie, dass oft nicht das eine große Ganze gesucht wird, sondern viele kleine Erklärungen, viele kleine Therapiemaßnahmen, viele kleine Aktivitäten, die dann irgendwie das ganze Bild vervollständigen und wieder dem Patienten helfen, damit er wieder zurück ins Leben kann. Ja.
Sie sprechen schon ein bisschen an. Die Akutgeriatrie arbeitet ja ein bisschen anders als andere Stationen bei uns. Mhm. Was macht jetzt die Akutgeriatrie aus?
Mhm. Also das Fach Geriatrie und die Akutgeriatrie unterscheidet sich schon in einigen Punkten von so den klassischen Fachdisziplinen. Wir sind ein Querschnittsfach, das heißt, wir arbeiten nicht, wir nennen das Organ- oder Indikationsorientiert. Das heißt, nicht ein Organ steht im Vordergrund, sondern wir behandeln Erkrankungen von älteren Menschen, die halt typischerweise im Alter auftreten. Mhm. Also das kann zum Beispiel eine Infektion sein, das kann auch eine Herzschwäche sein oder eine Nierenschwäche, aber auch die Fraktur, also der Knochenbruch im Alter, wo wir auch wissen, dass ältere Menschen hier schon von einer Mitbehandlung von Geriatern profitieren können, weil sie eben viele Erkrankungen mitbringen. Wir nennen das Multimorbidität. aber auch eine gewisse Gebrechlichkeit mitbringen. Das ist der eine Punkt. Also wir sind ein Querschnittsfach. Der zweite Punkt ist, wir behandeln ganzheitlich. Das heißt, wir haben wir nennen das ganzheitlichen Behandlungsansatz. Das bedeutet, dass wir nicht nur das Medizinische beachten, sondern auch den funktionellen Zustand. Damit meinen wir, wir haben einen Blick auf die Körperfunktionen, die der Mensch braucht, um im Alltag zu funktionieren. Und häufig ist es so, dass eine akute Erkrankung Auswirkungen auf diesen Funktionszustand hat. Der Funktionszustand das Letzte, was den ganzheitlichen Behandlungsansatz ausmacht, ist der psychosoziale Blick. Also das heißt auch die Psyche, und damit meinen wir zum einen die Stimmung, der Affekt, liegt eine Depression vor, aber auch die kognitive Leistung, also auch die Gedächtnisleistung, und wie ist das soziale Umfeld? Weil alle diese Faktoren, die interagieren, und alles, das kann gestört sein, kann dazu führen, dass ein Leben zu Hause nicht mehr funktioniert oder dass sich eine Erkrankung verschlechtert oder so. Und deshalb müssen wir bei älteren Patienten alle diese Punkte im Blick haben. Mhm. Also der ganzheitliche Behandlungsansatz.
Mhm. Funktionalität, kann ich mir jetzt vorstellen, das Sehen, das Hören, also das richtig. Ausführen von alltäglichen Bewegungen auch.
Die Bewegungen, genauso ist es. Aber man braucht auch eine Gedächtnisfunktion, um im Alltag zu funktionieren. Also ist es die Bewegung, genauso ist es. Die Organfunktionen, Sehen, Hören, Schmecken, das alles, genau. Und die Gedächtnisleistung, die kognitive Leistungsfähigkeit.
Mhm. Wenn so ganzheitlich gearbeitet wird, dann ist das ja ein Zugang, den jetzt nicht die ärztliche Seite alleine machen kann. Wer ist denn da alles beteiligt?
Mhm. Genau so ist es. Für diesen ganzheitlichen Ansatz brauchen wir die Sichtweise von mehreren Berufsgruppen. Das kann nicht der Arzt alleine und auch nicht zusammen mit der Pflege schaffen, sondern wir brauchen die Expertise von mehreren Berufsgruppen. Und das ist das sogenannte multiprofessionelle Team in der Geriatrie. Und das besteht aus der Physiotherapie, der Ergotherapie, der Psychologie, der Logopädie, das sind die Therapeuten. Mhm. Und dann haben wir den Sozialdienst mit dabei, der eben eine soziale Anamnese führt und herausfindet, gibt es da irgendwo Hilfsbedarf oder Nöte oder so, die vielleicht so auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Wir beginnen auch, dass wir die Ernährungstherapie mit ins Boot holen, weil auch die Ernährung natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist bei älteren Menschen.
Mhm. Was sieht man da? Also wird wahrscheinlich der Appetit lässt nach, das werden wir ja oft bei älteren Menschen, das wird vielleicht einseitig gegessen und vielleicht auch zu wenig gegessen, oder?
Richtig, zu wenig und ganz häufig auch zu wenig Eiweiß und kalorienreich. Mhm. Das größte Problem ist im Alter eigentlich die Mangelernährung. Mhm. Und hier ist vielleicht, kann ich das auch so, diesen ganzheitlichen Ansatz hier nochmal verdeutlichen, denn dass der Patient nichts isst, kann zum Beispiel daran liegen, dass er eine unbehandelte Depression hat oder dass er vielleicht eine unerkannte Demenzerkrankung hat und einfach auch vergisst oder das vielleicht auch gar nicht mehr planen kann in seiner Handlungsplanung, wie bereite ich mir eine Mahlzeit zu. Und das sind so Punkte, die wir mit unserem ganzheitlichen Blick dann hoffentlich aufdecken und dann genau dort verbessern können. Oft reicht es halt nicht, dem Patienten zu sagen, sie müssen mehr essen oder sie müssen eiweißreich essen oder so, sondern manchmal sind auch andere Gründe, gibt es andere Ursachen, die irgendwie anders behandelt werden müssen.
Und jede Stellschraube hat wieder Auswirkungen auf andere wahrscheinlich.
Richtig, genau so ist es.
Das Ganze kann man ja nicht leisten auf 3 Tage Krankenhaus. Wie sieht denn dieses Programm geriatrische Frühreha, ich glaube, das steht im Zentrum der Station. Wie sieht es aus? Wie lang ist es? Wie wird man Patient überhaupt? Wie kommt man rein?
Ja, also wenn wir uns so einen typischen Patienten vorstellen, dann kommt er mit einer akuten Erkrankung ins Krankenhaus. Also zum Beispiel eine Lungenentzündung oder so. Wenn das erkannt wird und ein gewisses Alter vorliegt, was wir häufig auch sehen bei einer akuten Erkrankung, ist eben eine funktionelle Verschlechterung. Und alle diese Punkte, das wären so Marker, die die Notaufnahme vielleicht veranlassen können, zu sagen, der könnte in die Geriatrie passen. Mhm. Wenn er bei uns auf der Station ist und wir auch das so sehen und auch geklärt haben mit dem Patienten, dass er mitmacht, denn das ist schon eine wichtige Voraussetzung, dass der Patient auch mitmachen möchte, dann schließen wir ihn in das Programm ein. Das beginnt mit einem geriatrischen Assessment. Das ist so unser wichtigstes diagnostisches Instrument. Mhm. Jede Berufsgruppe versucht aus ihrem Blickwinkel heraus zu sehen, wo liegen Defizite, aber wo sind auch Ressourcen, die ich aktivieren kann. Das ist immer ganz wichtig. Also wir wollen einerseits die Defizite sehen, aber wir wollen im gleichen Schritt auch erkennen, wo können wir denn ansetzen und wo können wir dem Patienten helfen? Welche Funktion ist gestört? Aber wie können wir das ersetzen oder wie können wir daran arbeiten, dass das wieder besser wird? Also alle Berufsgruppen lernen den Patienten kennen, machen einen Aufnahmebefund, das sogenannte Assessment. Und dann geht's los, dass der Patient regelmäßig an Werktagen, Wochenende ist, also ich sag mal, keine Physiotherapie oder keine Ergotherapie möglich, aber an Werktagen.
Ruhephase muss auch sein.
Muss auch sein, genau. An Therapieeinheiten bekommt und die eben sehr zielgerichtet stattfinden. Also ja, jede Berufsgruppe muss sich ein Therapieziel setzen und muss überlegen, worauf arbeite ich hin. Beispiel ist zum Beispiel, die Patientin hat mit der Lungenentzündung die Fähigkeit verloren, Treppen zu steigen. Mhm. Müsste aber, damit sie wieder zu Hause leben kann, Treppen steigen können. Das heißt, die Physiotherapie wird, wenn die erste akute Erkrankung also vorbei ist, besser geworden ist, beginnen auch das Treppensteigen wieder zu erlernen und wieder zu üben. Okay, und das machen wir über 14 Tage. Mhm. Wir besprechen uns sehr regelmäßig, weil wir auch sehr früh erkennen wollen, ob wir einfach auf dem richtigen Weg sind oder ob wir etwas noch nicht bemerkt haben oder irgendwie unseren Fokus auf eine andere Sache legen müssen, ob die Diagnose die richtige ist, weil ältere Menschen auch häufig, sich mit atypischen Symptomen präsentieren und man denkt zuerst, okay, ganz klar, es ist die Lungenentzündung und dann entpuppt sich aber irgendwie das Krankheitsbild doch als ein anderes Erkrankungsbild. Und das ist wichtig, dass wir das frühzeitig erkennen, ob wir auf der richtigen Spur sind, ob die Therapeuten uns die Rückmeldung geben können, das läuft alles gut. Oder irgendwas läuft nicht so gut, wir müssen etwas verändern. Und dann geht das Programm über 14 Tage. Und im besten Fall können wir den Patienten nach 14 Tagen dann wieder in das Wohnumfeld entlassen, aus dem er gekommen ist.
Also ob der zu Hause war oder vielleicht doch in einem anderen Umfeld, in einer Einrichtung, aber er kann wieder sein Leben aufnehmen, genau, wie es vorher war.
Richtig, idealerweise. Das ist idealerweise. Was auch sein kann, ist, dass der Patient so schwer krank ist, dass wir das in 14 Tagen eben nicht schaffen. Und dass wir dann vielleicht noch eine Reha-Behandlung brauchen. Und dann wäre halt unser Therapieziel die Herstellung der Reha-Fähigkeit.
Das können wir dann einfach, ja, eine Langzeitreha natürlich nicht leisten. Was sind so Erfolgsgeschichten, die Ihnen jetzt einfallen von Patienten und Patientinnen, die ja mit einem akuten Problem reinkommen und dann wieder in einem weiters besseren Zustand vielleicht heimgehen? Was fällt Ihnen noch ein, so außer der Patientin mit Lungenentzündung? Das ist wahrscheinlich typisch.
Ja, das ist ziemlich typisch, würde ich sagen. Lungenentzündung, Harnwegsinfekte, alle diese Sachen, Wasser auf der Lunge, also Herzinsuffizienzen oder auch verschlechterte Nierenfunktion. Das sind so die Klassiker. Besonders schön sind eigentlich die Patienten, die sehr schwer beeinträchtigt sind am Anfang, also die vielleicht gar nicht gehen können oder so. Zum Beispiel Patienten, die länger auf der Intensivstation vielleicht auch waren, ja. Und die eigentlich am Anfang ja quasi null Funktionsfähigkeit mehr haben, aber aus einem guten Funktionsumfeld und Zustand gekommen sind. Und wenn es klappt, die wieder so zu verbessern, dass wir sie wieder entweder nach Hause oder meistens geht es ja dann den Weg über eine Rehabilitationsbehandlung. Wenn wir das schaffen, das ist schon immer sehr schön für das ganze Team, weil wir auch dann einfach auch eine positive Rückmeldung vom Patienten bekommen, weil er selbst natürlich auch merkt, okay, es glaubt jemand an mich und es gibt da ein Team, das irgendwie alles gibt, damit ich wieder laufen kann, damit ich wieder sitzen kann. Oft sind es ja ganz kleine Ziele, die wir am Anfang haben. Aber da hatten wir schon ein paar Patienten, würde ich sagen, die die haben uns schon alles abgefordert. Das muss man schon auch. Das ist ja auch für das ganze Team kein leichter Weg, weil es eben ganz kleine Fortschritte oft nur sind. Aber da hatten wir schon ein paar Patienten, die uns dann auch wirklich eine tolle Bestätigung gegeben haben, dass das, was wir machen, auch Sinn macht. Und dass das für den Einzelnen einfach so viel wert ist, wieder in die Selbstständigkeit zu kommen oder die Aussicht zu haben, wieder in die Selbstständigkeit zu kommen. Immer klappt es auch nicht, das ist auch keine Frage. Ja. Aber wenn wir so ein Erlebnis haben, dann ist das schon fürs ganze Team richtig schön.
Das kann ich mir vorstellen. Und auf die 14 Tage ist natürlich auch ein anderer Beziehungsaufbau möglich. Ja,
richtig. Mhm. Genau so ist es. Die Therapieeinheiten, das sind auch Therapieeinheiten, die so im Durchschnitt 30 Minuten dauern. Mhm. Das heißt, das ist ein Beziehungsaufbau, genau so ist es. Oft ist es auch so, dass die Patienten dann sich schon irgendwie auch versichern, kommen sie denn wieder? Geht das weiter? Oder was machen wir morgen?
Ja.
Und das ist natürlich auch super schön. Ja. Mhm.
Ich habe mal einen Vortrag von Ihnen gehört, da haben Sie den Begriff Frailty erklärt. Der scheint ja einfach zentral zu sein in der Geriatrie. Vielleicht können Sie uns den noch kurz ein bisschen
Sehr gerne. Frailty ist eigentlich das zentrale Syndrom in der Geriatrie. Und die deutsche Übersetzung, die wird mit Gebrechlichkeit gemacht. Das bildet so aus unserer geriatrischen Sicht nicht ganz das ab, was Frailty beinhaltet. Mhm. Weil der Begriff Gebrechlichkeit doch mehr so auf die physische Gebrechlichkeit abzielt. Also ein langsames Gehen zum Beispiel oder die Kraftlosigkeit. Aber Frailty kann sich auch im psychischen oder im sozialen Kontext äußern. Und deswegen ist Gebrechlichkeit, der deutsche Begriff, vielleicht nicht, deckt es nicht ganz ab, das ganze Spektrum. Was bedeutet Frailty? Bedeutet, dass ein älterer Mensch zunehmend physiologische Ressourcen und Reserven abbaut. Also verschiedene Organsysteme lassen in ihrer Funktion nach und das kumuliert, also das summiert sich dann, dieses Nachlassen von verschiedenen Organsystemen. Und das führt dazu, dass die Verletzlichkeit größer wird. Also wir nennen das die Verletzlichkeit gegenüber internen oder externen Stressoren. Und was könnten solche Stressoren sein? Das kann zum Beispiel eine Infektion sein, ein Schlaganfall, eine Operation, eine Narkose. Aber es kann auch sein der Tod des Ehepartners zum Beispiel. Das ist auch ein Stressor, ja. Und das kann auch das Leben eines Zurückgebliebenen dann komplett verändern. Ja. Also je weniger die Ressourcen sind in einem Organismus, desto größer ist die Verletzlichkeit. Und das beschreibt Frailty. Und Frailty ist auch deswegen so bedeutungsvoll, weil es noch ein Stadium ist, das reversibel ist. Das heißt, mit einer gezielten Intervention und damit ist eben der Einsatz des multiprofessionellen Teams gemeint, kann das noch reversibel sein oder es kann noch ein bisschen verbessert werden. Mhm. Ohne zielgerichtete Intervention ist einfach das Risiko, dass der Patient dann in eine Abhängigkeit gerät. Das wäre dann das Wort Disability, also die Behinderung oder die Pflegebedürftigkeit. Dieses Risiko ist einfach wahnsinnig groß. Mhm. Deswegen sind diese früh rehabilitativen Maßnahmen einfach wahnsinnig wichtig für ältere Menschen. Und die zweite Bedeutung von Frailty ist halt, dass Patienten, die frail sind, auch ein viel höheres Risiko haben, also zu versterben, aber auch institutionalisiert dann zu leben, also nicht mehr genau selbstständig zu leben, sondern in einem Seniorenwohnheim zum Beispiel zu leben. Und dieses Risiko ist einfach sehr groß. Und das ist, man kann Frailty auch als das biologische Alter sehen. Wir kennen alle 80-Jährige, die sind topfit.
Ja. Ja,
die sind quasi nicht frail.
Die Rennradfahrer oder
genau. Ja. Und wir kennen 80-Jährige, die sind nicht fit.
Ja.
Und das wäre so dieses biologische Alter, das Frailty ausdrückt.
Also wie so eine Bruchstelle, die man quasi nicht übersehen sollte oder an der es halt quasi irgendwo
richtig,
in die eine oder andere Richtung gehen
kann. Genau.
Verstehe. Jetzt wird bei uns im Klinikum was Neues entstehen, die sogenannte Orthogeriatrie. Vielleicht können Sie uns da noch einen Ausblick drauf geben.
Geriatrie ist ja ein Querschnittsfach und deswegen ist so dieses interdisziplinäre Arbeiten eigentlich was zur Geriatrie total gut passt. Und die älteste und erfolgreichste Zusammenarbeit mit einer anderen Disziplin ist die Unfallchirurgie. Mhm. Das wissen wir auch aus dem angloamerikanischen Raum. Da gibt es diese Konzepte schon sehr, sehr lange. Und auch in Deutschland gibt es sie eigentlich auch schon relativ lange, muss man sagen. Und das ist eine Verbindung, die für den Patienten einfach sehr viele Vorteile mit sich bringt. Und es ist total schön. Macht sehr Spaß, es jetzt auch aufzubauen hier am Klinikum Passau. Ja, genau. Und vielleicht wäre das auch mal ein Thema für einen eigenen Podcast.
Da gibt es sicher sehr viel Eigenes dazu zu sagen.
Ja, genau. Wenn wir fertig sind mit dem Aufbau und wir könnten dann gemeinsam unsere Altersdramatologie hier am Klinikum präsentieren.
Können wir sehr gerne machen. Jetzt würde ich noch gern auf einen politischen Aspekt eingehen. Also zuerst, glaube ich, müssen wir mal sagen, geriatrisch bedeutet ja meines Wissens so grob 70 Jahre und älter. Und das ist ja eine Menschengruppe, die in unserer Gesellschaft wächst. Und politisch nimmt man immer wieder auch was wahr. Zum Beispiel kürzlich ist diskutiert worden, ja, sollen wir die hochkomplexe Medizin für hochbetagte Menschen überhaupt noch in der ganzen Bandbreite anbieten? Können wir uns das leisten? Macht das Sinn? Wenn Sie sowas hören als Altersmedizinerin, was denken Sie da?
Ja, das ist also eine super schwierige Diskussion und es ist eine super schwierige, in meinen Augen, ethische Fragestellung auch. Also und das hier so zu beantworten, das würde ich mir auch jetzt so nicht zutrauen. Aber Gedanken dazu habe ich schon.
Ja.
Weil wenn ich mir vorstelle, es kommt ein hochbetagter Patient zu mir, der eine akute Erkrankung hat. Und nach Prüfung aller Befunde würde ich zu dem Ergebnis kommen, dass ein überschaubarer Eingriff, sei es eine Operation oder ein anderer Eingriff, dem Patienten helfen könnte und der Patient lebte zum Beispiel vorher selbstständig, hatte eine Lebensqualität, möchte weiterleben und ich habe irgendwie ein Therapieziel vor Augen, dann würde ich den Kollegen der Fachrichtung mit dazu holen und würde das besprechen wollen, dass wir diesem Patienten helfen können. Und ich würde es vermessen finden, dass ich darüber urteile, ob das jetzt noch eine sinnvolle Maßnahme oder ob wir uns das leisten können oder irgendwie so. Wenn wir jetzt einen Patienten haben, der auch hochbetagt ist, der vielleicht in keinem guten funktionellen Zustand mehr war, wo wir vielleicht seinen Patientenwillen erheben können und er uns sagt, ich kann einfach nicht mehr, das Leben ist zu mühsam, ich will auch nicht mehr.
Ja.
Oder wir können vielleicht den mutmaßlichen Patientenwillen zumindest erheben von Angehörigen, die uns berichteten, das Leben war in den letzten Jahren schon so schwer und er konnte nicht mehr und wir haben schon so viele Krankenhausaufenthalte und so weiter. Dann ist alles in Ordnung und dann können wir uns auf eine symptomorientierte Therapie verständigen. Das ist überhaupt keine Frage. Was ich sagen will, ist, ich glaube, man kann so eine Entscheidung nicht einfach so am Alter festmachen und pauschal treffen, sondern man muss im Alter immer mehr individuelle Entscheidungen treffen. Und das kostet Zeit, ja. Man muss sprechen, man muss zuhören, man muss abwägen. Und das ist manchmal nicht leicht, das ist richtig. Aber ich glaube, dass ganz oft individuelle Entscheidungen notwendig sind. Und ja, alles zusammenzuführen. Haben wir ein Therapieziel? Haben wir eine Indikation? Was ist der Patientenwille? Und wenn sich alles deckt, dann ist eigentlich eh alles gut.
Ja, ich glaube, so trifft man den Kern der Sache mehr. Jetzt ist so, auch Sie und ich werden, wenn wir Glück haben, mal geriatrisch sein in dem Sinne. Was ist denn so Ihre Vorstellung für ein gutes Altwerden?
Ja, also ein gutes Altwerden wäre für mich schon gerne eine Hochaltrigkeit, muss ich sagen, aber gern auch in einem guten funktionellen Zustand. Also so
Hochaltrigkeit heißt 95?
Also, ja, zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel, ich würde alles mitnehmen.
Ja, okay. Sehe ich genauso.
ich glaube, der Spruch, alt sein will jeder, aber alt werden will keiner, der passt eigentlich ganz gut. Und der drückt irgendwie auch das aus, was ich eben gerade gesagt habe mit der Funktion. Also wenn man alt wird und einen guten funktionellen Zustand hat, dann glaube ich, ist das Altwerden auch ganz gut. Man kann schon ein bisschen selber was dafür tun, dass man gut altert. Alles, was, also ich sag mal so in der klassischen präventiven Medizin empfohlen wird, also regelmäßige körperliche Betätigung, gesunde Ernährung, vermeiden von den klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren, also Diabetes, Rauchen, Bluthochdruck, erhöhte Blutfette. Das ist alles super. Möglichst wenige Erkrankungen so im Leben sammeln wäre ein Tipp. Geht natürlich nicht immer, ist überhaupt keine Frage, aber das wäre eine gute Idee, weil Sage mal, viele Erkrankungen sind meistens immer vergesellschaftet mit vielen Medikamenten, ja, und das wird im Alter auch oft immer ein bisschen schwieriger. Zusätzlich hätte ich aber noch ein paar Tipps, und zwar zur regelmäßigen körperlichen Aktivität setzen wir, je älter man wird, sollte man den Schwerpunkt auf die Kraft setzen, also auf Krafttraining, denn das ist eigentlich etwas, was im Alter oft fehlt, die Muskeln, die sogenannte Sarkopenie. Und mit Sarkopenie sind wir gefährdet zu stürzen und so weiter. Also das ist dann so, geht in diese Richtung. Also Fokus auf Krafttraining setzen, soziale Kontakte halten, möglichst weit ins Alter hinein halten. So eine gewisse psychische Widerstandskraft aufzubauen, wir nennen das Resilienz. Isolation vermeiden, das ist jetzt gerade ein großes Forschungsthema so in der Geriatrie, was eigentlich die Einsamkeit und die Isolation so ausmacht.
Liest man Epidemie Einsamkeit, ja.
Ja, genau so ist es. Was wir auch gerne propagieren, was so ein etwas Weiches ist und nicht so Hartes ist, den Sinn im Leben irgendwie möglichst behalten. Für sich und sein Leben einen Sinn behalten und das Leben irgendwie dadurch lebenswert zu machen. Das wären so noch zusätzlich Tipps vielleicht, wie man gesund und gut altern kann.
Wenn das alles gegeben ist, dann gerne 100.
Ja.
Ja. Am Ende von jeder Podcast-Folge machen wir eine Art Frage-Antwort-Spiel nach dem Motto dies oder das, wo wir gern so gängige Fehlannahmen aus dem Gebiet auf den Prüfstand stellen. Wie würde ich jetzt bei Ihnen sagen, ein großer Knochenbruch wie Hüfte oder Oberschenkelhals ist bei alten Menschen der Anfang vom Ende?
Da würde ich sagen, ganz überwiegend nein. Und manchmal ist es halt vielleicht doch so. Also ein großer Knochenbruch, das ist schon ein einschneidendes Erlebnis für ältere Menschen. Aber Anästhesie, Operationstechniken, alles das ist ja unglaublich toll. Es ist ja Wahnsinn, wie wir da älteren Leuten helfen können und wie schonend manche Eingriffe auch gemacht werden können. Also das hilft natürlich sehr, dass ältere Menschen und auch gebrechliche Menschen über so eine Krise hinwegkommen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein ernstzunehmendes Ereignis und deswegen ist ganz viel Mühe und Fokus muss man darauf geben, dass der Mensch das auch wieder so hinbekommt und dann auch so wieder leben kann, wie er vorher gelebt hat.
Das ist eine gute Botschaft. Oft denkt man ja, Bewegungstherapie, Sport, das funktioniert bei alten Leuten nicht mehr.
Klares Nein. Das funktioniert auf jeden Fall noch. Und auch wenn der ältere Mensch vielleicht dann nicht mehr den Berg besteigen kann oder nicht die schwersten Gewichte stemmen kann, aber Kraft, Gleichgewicht und Bewegungstherapie, das nützt auch im Alter etwas. Ja. Im besten Fall natürlich, wenn es der Patient weiterführen würde zu Hause. Da gibt es sicher auch noch Luft nach oben, sage ich mal, so Versorgungskonzepte zu entwickeln, die für ältere Leute außerhalb des Krankenhauses angeboten werden können. Weil mit 14 Tagen ist natürlich
wenn man dann auch nichts mehr...
Richtig, genau.
Verstehe. Verwirrtheit, wenn ältere Menschen im Krankenhaus sind, ist was ganz Normales?
Auch klares Nein. Kann auftreten, überhaupt keine Frage. Vulnerable Gruppen, also Patienten, die besonders gefährdet sind, sind Patienten, die schon eine Demenz haben. Wenn ein Patient mit einer Demenz als Nebendiagnose bei uns im Krankenhaus behandelt wird, dann ist er natürlich irgendwie nicht anders als zu Hause. Das ist keine Frage. Aber es kann sich noch weiter verschlechtern, weil es eine fremde Umgebung ist, eine akute Erkrankung vorliegt. Dann wäre das so eine Art Delir. Aber normal ist es nicht. Und wenn ein Delir vorliegt, ein akuter Verwirrungszustand, eine akute Verschlechterung auf ein vorbestehend bekanntes Ausmaß einer kognitiven Leistungseinschränkung, muss man immer untersuchen, was ist der Grund? Kann man irgendwas verbessern? Wie kann ich orientieren, aktivieren, damit der Patient möglichst rasch wieder aus diesem Delir rauskommt?
Verstehe. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Ja, das war Medizin am Mikro mit der Altersmedizinerin Dr. Simone Hahn zum Thema Geriatrie. Über Fragen und Kommentare zur Folge freuen wir uns hier oder auf den Social-Media-Kanälen des Klinikums Passau. Liebe Frau Dr. Hahn, vielen Dank fürs Gespräch.
Ganz gerne.